NDR Kultur. À la carte.
Von der Kieler Förde begrüßt sie heute Christiane Irrgang. Nach 5 Jahren, so lange dauert ein regulärer Vertrag, hat sich im Juni der Kieler Generalmusikdirektor Benjamin Reiners verabschiedet, auch wenn er im Herbst noch ein paar Aufführungen von Webers Freischütz leiten wird. Sein Nachfolger heißt Gabriel Feltz. Ein Musiker mit langjähriger Erfahrung in diesem Amt, nach Stationen in Altenburg-Gera, Stuttgart und Dortmund. Und er ist heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Herr Feltz, moin, haben Sie sich an diese Begrüßung schon gewöhnt?
Ja.
Kiel muss Sie sehr gereizt haben, denn einen ersten Anlauf hatten Sie ja bereits 2002 unternommen, als ein Nachfolger für Ulrich Windfuhr gesucht wurde. Den Job haben Sie damals nicht bekommen, es hieß, Sie seien zu jung, also jetzt erst recht?
Ja, vielleicht ist da was Wahres dran, wie Sie das schildern, wobei das Ganze schon lustig für mich auch sich ein bisschen anfühlt oder entspannt und ich das auch als humorvolle Geschichte in meinem Leben betrachte, die man nicht so schnell vergisst, weil ich habe damals 2002 als eines der Werke, die zum Probedirigat dran waren, Till Eulenspiegel dirigiert in einer Probe und jetzt im Spätherbst 2023 in diesem Verfahren war Till Eulenspiegel eigentlich das Hauptwerk eines philharmonischen Konzerts, was ich geleitet habe. Und dass natürlich dann für 2 Verfahren das gleiche Stück kommt und dann, dass sich irgendwie besonders anfühlt, das können Sie sicher verstehen und das ist irgendwie eine witzige Anekdote. Aber jetzt erst recht trifft auch nicht ganz den Kern, weil man hat mich eigentlich recht spät ins Verfahren geholt. Und ich hatte gar nicht das so weit mitbekommen, dass auch Kiel einen neuen Generalmusikdirektor sucht. Und dann kam der Anruf, ob ich da nicht noch in die Kandidatenrunde mit reinkommen soll. Also insofern trifft beides so ein bisschen zu.
Also auf Till Eulenspiegel waren Sie dann doppelt gut vorbereitet. Ein anderes Werk von Richard Strauss haben Sie schon mit 10 verschiedenen Orchestern, glaube ich, einstudiert und 2002 auch auf CD eingespielt. Und dazu kommen wir jetzt, denn das ist Ihr erster Musikwunsch.
Ja, ich habe die Alpensymphonie gewählt, weil natürlich die Alpensymphonie sicher so ein zentrales Werk in meiner Vita als Dirigent ist. Sie ist noch in meiner Vita auch damit verankert, dass ich ganz junger GMD wurde beim Philharmonischen Orchester in Gera und bei der Landeskapelle Altenburg, die gerade eine Fusionierung hinter sich hatten und dann sehr groß waren. Aber es gab natürlich auch viele Probleme struktureller Natur und finanzieller Natur und der neue GMD sollte das alles ein bisschen besänftigen und zusammenführen und zusammenschweißen und so weiter. Und da kam mir halt auch damals die Idee, so ein gewaltiges Werk einfach anzusetzen, was beide Orchester nie gespielt hatten. Und mit der entsprechenden Vielzahl von Proben mischte sich dann auch noch Radio Bremen ein, zu denen ich damals sehr gute Kontakte hatte aus meiner alten Bremer Zeit. Und so entstand diese Aufnahme. Und als diese Aufnahme dann rauskam, dann kann man, glaube ich, doch schon mit einigem Stolz sagen, also dass letztendlich für die Kategorie B-Orchester das also eine exorbitant gute Aufnahme ist. Und das muss man vor allen Dingen jetzt beiden Orchestern zugutehalten, weil die haben sich so unglaublich in diese Aufnahme reingekniet. Und das war so der Startschuss, da wirklich was Gemeinsames anzufangen. Und das ist eigentlich sehr schön, dass das auf dieser Platte zu hören ist.
Und die allerbeste Nachricht, diese CD ist sogar noch erhältlich, obwohl sie über 20 Jahre alt ist. Aus dieser Aufnahme der Alpensinfonie hören wir jetzt die ersten beiden Sätze, Nacht und Sonnenaufgang. Der Beginn der Alpensinfonie von Richard Strauss. Gabriel Feltz dirigierte das Philharmonische Orchester Altenburg, Gera. Damals frisch fusioniert, was natürlich ein kulturpolitischer Kraftakt war und übrigens nicht die einzige Region in Deutschland, wo so etwas geschehen musste. Herr Feltz, aber gerade in diesen Tagen beschäftigt uns ja das Ergebnis der Landtagswahl in Ostdeutschland. Wie schätzen Sie die Auswirkungen auf die dortige Kulturszene ein?
Ja, es sind sicher sehr schwierige Auswirkungen, weil natürlich immer, wenn instabile Verhältnisse sind und auch Regierungsbildungen sehr lange und umfänglich verlaufen, ehe man überhaupt Koalitionen bildet, dann gibt es natürlich wenig Entscheidungen. Und viele der Thüringer Theater, die kenne ich natürlich auch sehr gut, auch einige der sächsischen natürlich. Also ich denke mal, die Etats sind eh schon oft knapp. Die Kolleginnen und Kollegen dort leisten Übermenschliches und ich weiß auch, ich habe noch gute Kontakte zu meinem alten Haus dort in Gera, da wirklich sehr fleißig gearbeitet. Es wäre schade, wenn da negative Konsequenzen entstehen würden.
Wie sehr sehen Sie sich denn überhaupt durch Ihr Wirken als Musiker auch ein bisschen als Kulturpolitiker?
Na, ich glaube, dass das ehrlich gesagt eine sehr große Rolle ist, wie wir zusammenkommen, um Kunst und Kultur miteinander zu gestalten. Denn das, was ja nun allgemein von allen Seiten beklagt wird, ist, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet und dass die Kultur der Debatten nachlässt und dass die Kultur der Diskussion sinkt im allgemeinen Niveau. Und ich glaube, es ist auch sehr richtig, dass wir aufeinander zugehen müssen und miteinander reden müssen und dass andere Standpunkte auch erlaubt sein müssen. Und wenn wir natürlich die Situation haben, dass wir uns in einen Raum begeben, ob es nun draußen, Open Air beim Festival oder in einem Theater oder einem Konzertsaal ist und wir sitzen zusammen und wir haben diesen Fokus, miteinander zu gestalten, dann hat das ja eine große, wirklich eine große und unmittelbar wichtige geistige, aber auch psychologische Wirkung auf die Menschen, die da sind, die sich auf etwas einlassen. Das kann ja der Schritt sein, dass man auch in gewisser Weise Gräben überwinden kann, Diskussionen auch in solche Richtungen bringen kann, dass vielleicht was Konkretes rauskommt. Also ich glaube, der Anteil der Kunst wirklich in einem geistigen Sinne, im allerbesten positiven Hoffnungsglaube ausgesprochen, darf nicht unterschätzt werden und sollte insofern sehr wahrgenommen werden.
Aber besteht nicht das Problem darin, dass diejenigen, die diskussionsbereit sind, die überhaupt offen sind, ohnehin schon kommen und die anderen umso schwerer zu erreichen sind, auch zu verführen sind, ins Theater oder ins Konzert oder in die Oper zu kommen?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Aber das sind zumindest für mich erstmal zwei Ansätze. Einerseits müssen wir uns, da liegen wir ja auch in der Verantwortung, als Künstler darum bemühen, unser Publikum zu finden, unser Publikum zu halten, unser Publikum zu vermehren und auch unserem Publikum zu dienen. Das heißt nicht, dass wir alles spielen sollen, was sie erwarten oder aufführen sollen, aber natürlich auch, dass es eine Bindung gibt und dass wir auch merken, dass dem Publikum passt, was wir da tun. Ja, also das ist ja auch etwas, was man der Kunst teilweise zu Recht vorwirft, dass sie sich zu weit entfernt. Aber dass natürlich wir eine gespaltene Gesellschaft haben, wo sehr schnell Gräben sich auftun. Und ich finde es unheimlich tragisch, wenn sozusagen in Familien extreme Spannungen entstehen wegen politischen Ansichten. Also so können wir das doch nicht stehen lassen. Wir müssen doch einen Weg finden, dass wir in irgendeiner Form da auch miteinander reden und auch miteinander klarkommen. Also das ist doch eine absolute Notwendigkeit, weil wenn diese Spaltung und wenn diese zunehmende aggressive Situation sich weiter vertieft, wird es ja nur noch schwieriger.
Interessanterweise ist das Musiktheater heute aber ja schon gar nicht mehr so politisch, wie es vor einigen Jahrzehnten mal war. Und dazu haben Sie uns ja auch ein Beispiel mitgebracht aus Ihrer Zeit nach dem Studium in Berlin an der Hans-Eisler-Hochschule, nach Ihrer Assistenz bei Gerd Albrecht an der Staatsoper in Hamburg. Dann ging es weiter nach Lübeck und Bremen. Und in Bremen haben Sie eine sehr spektakuläre Produktion auf die Beine gestellt.
Ja, ich nicht allein. Also Klaus Pirwos damals als sehr verdienstvoller Intendant des Bremer Theaters wollte unbedingt Johann Kresnik Luigi Nonos Intolleranza 1960 inszenieren lassen. Intolleranza 1960 läuft heute eher unter dem Titel Alleine Intolleranza, weil wir nicht mehr nur auf das Jahr 1960 gucken, auch wenn das natürlich die aktuellen Bezüge sind, die das Stück sehr prägen. Und Intoleranza ist heute viel mehr im Repertoire verankert. Das haben viele Häuser gespielt. Ich habe sogar eine zweite Produktion 2022 einer komischen Oper nochmal gemacht. Auch mit einer Reihe von sehr guten Aufführungen. Aber damals war das unerhört. Also die Anforderungen des Chores, diese vielen Teilungen, diese komplizierten Quintolenrhythmen die zwölftönige Struktur und auch das Aufreißen des Textes, das lief in Deutsch. Das heißt also, Silben wurden verteilt in verschiedenen Chorgruppen und so. Das war ein Kraftakt, das einzustudieren. Ich habe damals die Proben dann, nachdem die Produktion lange vorbei war, mal alle zusammengezählt, so in meinen Tagebuchaufzeichnungen, weil ich schreibe ganz gern Tagebuch und bin an den Proben, an denen ich mitgewirkt habe, auf 147 gekommen. Es wird nie wieder in meinem Leben so viele Proben für ein Stück geben, zumal das Stück 60 Minuten dauert. Also das ist unfassbare Arbeit gewesen, aber man ist natürlich auch irgendwie stolz. Dann kam auch, das war dann nicht meine Idee, Radio Bremen und sagte, ja, das müssen wir aufzeichnen, weil das ist die Mühe wert. Und dann haben wir das wirklich in einem Kraftakt noch rausgebracht als Projekt und gewannen in Frankreich sogar einen Schallplattenpreis. Das hat mich sehr gefreut.
Und wir haben jetzt eine markante Chorstelle für Sie herausgesucht aus dem ersten Akt von Luigi Nonos Intolleranza. Musik von Luigi Nono aus Intolleranza 1960. Eine Aufnahme mit den Bremer Philharmonikern und dem Chor des Bremer Theaters unter Leitung von Gabriel Fels. Und dazu haben Sie mir gerade während der Musik noch eine nette kleine Geschichte erzählt, Herr Fels, die wir den Hörern nicht vorenthalten sollten.
Meinen Sie das mit den Briefen? Ja, ja, das habe ich in die Partitur eingeklebt. Die Partitur hat so ein Überformat. Und jetzt, als ich in Berlin in der Komischen Oper 2022 Stück auch nochmal gemacht habe, hatte ich die gleiche Partitur wieder auch dabei. Und das habe ich da eingeklebt. Ich habe von einigen Chorkolleginnen und Kollegen damals vom Chor des Bremer Theaters Briefe bekommen zur Premiere. Und sie haben mir geschrieben, dass sie sich sehr bedanken für diese Phase und dass sie zum ersten Mal wieder verstanden haben, warum sie diesen Beruf gewählt haben und das studiert haben. Und das berührt einen tief im Herzen, wenn man solche Worte handgeschrieben bekommt.
Die Oper wird ja bei Ihrer Arbeit als Generalmusikdirektor eine große Rolle spielen. Gerade in diesen Tagen proben Sie für Ihre erste Premiere den Rosenkavalier von Richard Strauss. Und gestern Nachmittag haben Sie vom Klavier aus im Operncafé Einblicke in dieses Werk gegeben. Sie sind ja erst relativ kurzfristig berufen worden, Ende letzten Jahres. Und normalerweise steht ein Opernspielplan schon viel länger. Wie viele Möglichkeiten zur Mitgestaltung hatten Sie überhaupt noch?
Gar keine. Ja, Konzert war eine Baustelle und da habe ich sehr schnell reagiert. Nun muss man sagen, ich bin jetzt seit 23 Jahren GMD und natürlich ist mein Repertoire groß. Und dann ist auch das Aufsteigen einer Saison mal schnell möglich. Aber ich habe auch mit der Findungskommission damals gesprochen, im November oder Dezember letzten Jahres, und habe gesagt, naja, ich würde schon gern mein Amt in Dortmund zu Ende führen. Also es ist jetzt eine besonders herausfordernde Situation. Aber um auf die Frage zurückzukommen, weil ich schweife sonst ab, ich hatte keinen Einfluss, das finde ich aber auch nicht schlimm, weil die Stücke sind gut ausgewählt worden und ich hatte Rosenkavalier und Traviata dann jetzt als erste Produktion in meiner ersten Saison, aber ich habe großen Einfluss darauf gehabt in der kommenden Saison und da kann ich die Titel natürlich noch nicht nennen, aber da kann ich Ihnen versichern, dass ich da sehr mit dabei war und auch sehr insistiert habe, welche Stücke kommen sollen in Kiel.
Sie sagten eben, auf den Opernspielplan dieser Saison hätten Sie noch keinerlei Einfluss gehabt. Wie ist denn das mit den Sängerinnen und Sängern? Neue Chefs bringen ja immer gern mal neue Teams mit, wenn sie irgendwo anfangen.
Ja, aber ich glaube, das hat sich doch auch schon gewandelt. Also ich empfinde es als sehr angenehm, dass der früher betriebene Kahlschlag, so ein Axthieb, ja, der immer stattfand, gerade von den Generalintendanten auch, ja, da war das ja am meisten verbreitet, dass der eigentlich jetzt mehr und mehr verschwindet. Dass man erstmal sagt, so, ich fange erstmal bei Ihnen an, ich höre mir das alles an, ich lerne Sie erstmal kennen und dann kann ich noch Entscheidungen treffen. Natürlich, das spricht manchmal dagegen, dass manche Entscheidungen dann nicht mehr so leicht zu treffen sind, aber grundsätzlich ist das ja die viel fairere Zugangsweise für die Belegschaft.
Stichwort Künstlerinnen und Künstler, mit denen Sie gerne zusammenarbeiten. Vor genau 20 Jahren erschien bei Sony Classical eine CD mit Werken von Prokofjew, eine Ersteinspielung der NDR-Radiophilharmonie aus Hannover mit dem Cellisten Wolfgang Emanuel Schmidt. Und das ist ein Künstler, den Sie nicht vorgefunden haben an der Stelle, sondern mit dem Sie sogar ausgesprochen gern zusammenarbeiten, haben Sie mir erzählt.
Ja, ich habe den Wolfgang mal ausgewählt, weil er erstmal ein hervorragender Cellist ist. Also ich habe viele andere Stücke mit ihm gespielt und nicht nur das, was jetzt auf dieser CD drauf ist. Und es ist immer leicht mit ihm, immer humorvoll. Ich schätze es sehr, wenn in Proben auch ein Humor stattfindet, wenn man eine Leichtigkeit und eine Freude an der Sache hat. Und wir haben viel zu oft die Situation, dass wir im Alltag der Proben einfach die Magie dieser Sache vergessen. Also ich habe mir neulich mal überlegt, dass ich eigentlich in jeder Probe um einen kleinen magischen Moment kämpfen möchte. Ja, für mich selbst eigentlich auch. Ich finde das ganz wichtig, dass man da vorne steht und sagt nicht nur, ja, 1, 2, 3, 4 und da lang und so, sondern dass es immer etwas gibt, was das Besondere ist. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und der Wolfgang hat so eine Spontanität und so eine Souveränität am Instrument. Ich hätte jetzt auch viele andere Künstlerinnen und Künstler auswählen können, aber wir haben nun wirklich viel zusammen gespielt und da freue ich mich, dass er heute dabei ist.
Lassen Sie uns die magischen Momente mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht können wir das nochmal aufgreifen. Gerne. Das finde ich sehr spannend. Wir hören jetzt aus dieser CD, aus dem Concertino G-Moll, das Prokofjew unvollendet hinterlassen hat. Dmitri Kabalewski und der Cellist Rostropowitsch haben es gemeinsam vollendet. Wir hören daraus den dritten Satz Allegretto. Das war der dritte Satz aus dem Concertino G-Moll für Cello und Orchester von Sergei Prokofjew, gespielt von Wolfgang Emanuel Schmidt und der NDR Radiophilharmonie. Am Pult stand Gabriel Fels und er stellt sich heute bei NDR Kultur à la carte vor. Nach den Anfangsjahren in Gera-Altenburg führte er in fast 10 Jahren die Stuttgarter Philharmoniker in eine neue Blütezeit. Und mit der Saison 2013-14 übernahm er die Doppelfunktion als Generalmusikdirektor der Stadt Dortmund und Chefdirigent der Dortmunder Philharmoniker. Das Fachmagazin Oper kürte das Theater Dortmund zum Opernhaus des Jahres 2022. Und diese Auszeichnung bekam das Theater Basel sogar 2-mal, während sie dort erster Gastdirigent waren. Sie wissen also, was die Kieler jetzt von Ihnen erwarten, ne?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie hoch mein Anteil an sowas ist. Ich hoffe, dass meine Arbeit da mit Früchte getragen hat, aber ich habe das gar nicht erwartet in Basel und eigentlich in Dortmund auch nicht. Muss ich ganz ehrlich bleiben. Ich versuche mit Herz und Leidenschaft guter Operndirigent zu sein, eine Transparenz vor allen Dingen an Klang herzustellen, dass Sänger sich nicht totschreien müssen und dass man einfach sensibel mit Stimmen umgeht. Und das muss man, sind auch Dinge, die man lernen muss. Und so begreife ich eigentlich die Arbeit als Operndirigent.
An dieser Stelle fallen mir die magischen Momente jetzt gerade wieder ein. Ich frage mich, sind instrumentale Werke oder ist Vokalmusik eher geeignet, solche magischen Momente zu erzeugen? Und gibt es da einen Unterschied bei Ihnen, den Interpreten und beim Publikum?
Ja, ich finde, das betrifft eigentlich jede Musik. Also in dem Augenblick, wo wir ganz wach und offen sind und ganz zutraulich und einfach die Schönheit des Moments, ja, die Schönheit ist ja in der Kunst allgemein auch so ein Köder, würde ich mal sagen, ja. Also, wenn Sie Hemingways Der alte Mann und das Meer lesen, dann haben Sie diese Robustheit dieser Sprache, die trotzdem eine unglaubliche Bildgewaltheit hat, ja. Und wenn Sie Bulgakov lesen, dann haben Sie diese surrealistischen Schilderungen, die so genau sind, dass diese Schönheit dieser schwarzen Magie von Meister und Margarita, sie packt. Ja, und das finde ich jetzt bei diesem Nono-Ausschnitt, den wir gewählt haben, unheimlich spürbar. Fast eine religiöse Andacht letztendlich sind das ja. Und dann gibt es überall, es gibt in der Popmusik. Ich habe vor einigen Tagen, letzter Woche, dann eine große Filmsuite aus Avatar von James Horner dirigiert. Ja, ist natürlich Blockbuster-Qualität, kann man jetzt mit Bruckner 8 nicht vergleichen. Aber in dem Augenblick, wo wir das unheimlich sensibel ausbreiten, diese Klänge so mit ethnischen Instrumenten und Chor, mit einer Fantasiesprache und so weiter, dann entsteht auch da eine gewisse Magie an Schönheit, die einfach da ist. Und ich finde, da ist nichts Verwerfliches dran, sich dem als Künstler wirklich hinzugeben.
Sie hätten ein seltenes Gespür dafür, überbordende Werke auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das habe ich in einer Rezension über Ihr Mahler-Dirigat gelesen. Ist das vielleicht ein Erfolgsgeheimnis, dass man auch, wenn man einen gigantischen Klangapparat mit enormer Fülle vor sich hat, immer das findet, was einen wirklich davon berührt?
Ja, ich glaube, dass Sie da was sehr Kluges sagen. Ich glaube, dass natürlich in der Komplexität bei einigen Mahler-Symphonien, die ich nun viel dirigiert habe, natürlich auch das menschliche Ohr und auch unser menschlicher Geist im Sinne von Auffassungsgabe an Grenzen geführt wird. Und dass manchmal vielleicht auch die Konzentration auf ein gewisses Detail helfen kann, sozusagen auch eine Struktur beizubehalten und auch vielleicht einen Ablauf mitzuorganisieren und einen musikalischen Fluss, eine Ordnung zu gewährleisten, ohne dass man jetzt alles andere negiert und sagt, ich konzentriere mich jetzt nur beispielsweise auf die Trompetengruppe oder so. Das ist ja damit nicht gemeint. Aber ich glaube, da steckt sehr vieles drin. Zu dem Mahler-Zyklus kann ich sagen, dass natürlich, dass nicht meine Idee war, sozusagen irgendwann mit Mitte 30, ich mache jetzt mal einen Mahler-Zyklus, weil alle großen Dirigenten haben Mahler-Zyklus gemacht, ich mache jetzt auch einen. Das ist natürlich falsch und Quatsch. Sondern das kam auch, wie so vieles in meinem Leben, eigentlich eher durch Zufall. Ja, und es ist gut, wenn die Dinge sich nähern, einem selbst, und man nicht immer nur danach greift, wie verrückt. Also ich habe mit den Stuttgarter Philharmonikern begonnen, Mahler wirklich viel zu spielen, weil das Orchester mich drum gebeten hat. Die ersten Aufnahmen hat der SWR mitgeschnitten, also die ersten Konzerte. Das waren alles Live-Aufnahmen. Und das Ergebnis kann sich so hören lassen. Und als dann diese Dinge wirklich Interesse geweckt haben, dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir weiter. Und so kam der Zyklus. Und dann kam auch der Wechsel nach Dortmund. Und es konnte dann gar nicht mehr das gleiche Orchester bleiben, sondern auch die Dortmunder haben dann ihren Teil beigetragen, fulminant, wie ich finde, mit Nummer 8 und 9.
Thank you.
1000 Menschen waren es nicht, die hier mitgewirkt haben, aber doch ziemlich viele an der Sinfonie Nummer 8, der Sinfonie der 1000 von Gustav Mahler. Die Dortmunder Philharmoniker, der Kinderchor der Chorakademie Dortmund, die philharmonischen Chöre aus Brno und Bratislava und der Dirigent Gabriel Fels. Herr Fels, einen Kinderchor haben Sie in Dortmund gefunden, aber Erwachsenenchöre hätte es nicht gegeben, die das bewältigt hätten?
Ja, ich wollte diese beiden Chöre haben. Ich habe mit dem philharmonischen Chor in Brno seit 20 Jahren eine sehr lange Kooperation künstlerisch. Ich habe sie immer wieder eingeladen. Ich halte sie für einen der allerbesten Chöre in Europa. Also unglaubliche Klangsensibilität, sehr schöne Stimmen. Sehr aufnahmebereite, sehr motivierte Kolleginnen und Kollegen. Und das Gleiche kann ich eigentlich auch über den Chor von Bratislava sagen. Also das war meine Wunschbesetzung. Und dass das möglich war, da bin ich heute noch dankbar. Ich meine, es hat ja auch etwas gekostet.
Zu dieser Produktion gibt es noch eine kleine Geschichte und auch etwas, wofür Sie dankbar sein konnten. Das haben Sie mir vorher erzählt. Mitten in den Proben wurde Ihr Sohn Leander geboren, der demnach jetzt ungefähr 6 sein müsste und gerade eingeschult worden ist?
So ist es, genau. Der wurde gerade vor 2 Wochen eingeschult. Er ist genau 6 und ist ein ganz aufgewecktes Gärchen. Natürlich, jeder schwärmt von seinen eigenen Kindern, ich auch. Aber es ist ein besonderer Moment, ja. Also, wenn wir jetzt gerade dieses Beispiel gehört haben, auch dieses fulminante S-Dur und dieser große Bogen, der da gespannt wird mit diesem Personal. Das ist ja schon so ein grandioser Moment, den ich immer sehr bewundert habe an dem Stück. Und wenn gleichzeitig so ein neues Leben entsteht und neues Leben so kommt und auch einen ja so emotional tangiert, das ist ja doch einfach eine unvergessliche Zeit. Also es hat sich bei mir so nicht nur im Gedächtnis, sondern auch im Herzen doch sehr eingebrannt.
Leander ist, glaube ich, Ihr 4. Kind, wenn ich das...
Ja, das ist richtig. Ja.
Sie sagten eingangs schon, 3 Dirigentenpositionen, das sei eigentlich viel zu viel. Und dann auch noch eine Familie mit 4 Kindern, das alles unter einen Hut zu kriegen, stelle ich mir wirklich schwierig vor.
Ja, also, dass das jetzt für mich eine besondere Herausforderung ist, da das Belgrad Orchester ja auch noch da ist, das weiß ich. Ich habe mir das nicht gewünscht, aber es ist jetzt so, wie es ist und ich bin bereit, jetzt dieses Jahr auch so gut wie möglich zu gestalten, dass ich das schaffe. Zur familiären Situation ist das richtig, das ist herausfordernd. Erstmal einschränken kann man sagen, meine beiden großen Kinder sind 2 Mädchen, die sind schon Studentinnen, also die sind gar nicht mehr zu Hause, sind aus erster Ehe, das heißt also, wir haben jetzt einen 4-Personen-Haushalt. Die Kinder leben mit meiner Frau jetzt im Moment in Nordrhein-Westfalen, weil der eine wurde gerade erst eingeschult, der andere ist schon auf dem Gymnasium sehr weit fortgeschritten. Den Schulwechsel halten wir zum aktuellen Zeitpunkt für schwierig. Es wird der Punkt kommen, wo die Familie nach Kiel zieht. Und ich freue mich auch, mit der Familie hier dann auch die Umgebung zu erkunden.
Wird man Sie als sportlichen Menschen dann demnächst auf der Förde segeln sehen oder bleiben Sie doch eher ein Landmensch?
Also das ist für mich eigentlich so ein Fernziel. Als ich dann hier den Ruf als GMD bekomme, habe ich mir gesagt, na gut, aber jetzt ist der Segelschein fällig. Nun ist ja gar keine Zeit bis 25, ja, aber ich denke, dann werde ich wahrscheinlich mich da mit großer Vehemenz reinstürzen, weil das tut mir sehr gut, teilweise was anderes zu machen. Das muss ich wirklich sagen. Also ich habe ja einen großen Fokus letztendlich für den Beruf. Aber dann braucht man auch irgendwas, was man halt für sich hat. Und so, da ist es schon Sport. Ich möchte einfach auch da als Dirigent weiterhin einfach in einer sehr guten physischen Verfassung bleiben. Also der Segelschein reizt mich sehr.
Und wie ist das mit der Musik, die Sie privat hören? Machen Sie da auch ganz bewusst was anderes als beruflich?
Ja, und teilweise, also zum Beispiel im Urlaub gibt es ein Musikverbot in meiner Familie. Da war dann nur Poprock und Jazz erlaubt. Ja, oder Weltmusik oder so, aber überhaupt keine Klassik. Also alles verboten in einen Café, wo man reinging und dann war so typisch so als Lounge-Gefühl so vielleicht Jupiter-Symphonie oder der 3. Satz der 3. Brahms. Da bin ich dann wieder rückwärts raus und woanders hin. Also weil einfach ich wirklich der Meinung bin, irgendwann muss es mal so eine Art Entschlackungsverfahren, so ein Detox geben. Ja, also weil der Körper ist so getränkt mit Musik, das muss raus und da muss einfach dann wieder Platz sein für was Neues. Und es ist dann nach... Wenn man wirklich mal 30 Tage Urlaub gemacht hat und gar keine Musik gehört, dann nimmt man sich eine Partitur und schlägt die auf. Das ist wirklich ein schönes Aha-Erlebnis dann wieder. Also ich glaube, dem Verfahren bleibe ich treu und zu Hause höre ich eigentlich grundsätzlich ganz wenig Klassik. Und ich finde viele Popkünstler sehr bewundernswert, sehr inspirierend in ihrer Vielfalt. Und ich finde auch die Energie und Präsenz von Popmusik oft faszinierend. Ich finde, wir als die Klassiker sozusagen können uns da manchmal auch eine Scheibe abschneiden von der Begeisterung, von dem Funke, der überspringt. Und als sie mich gefragt haben, Ja, geben Sie auch mal ein anderes Beispiel rein. Da habe ich jetzt mal so einen ganz alten Klassiker von Police ausgewählt, den ich halt wirklich als Musikstück so formvollendet finde wie eine Arie von Mozart. Das ist einfach richtig gute Musik.
Sting auf dem letzten Studioalbum von The Police mit Every Breath You Take. Ich wage jetzt mal einen ganz kühnen Brückenschlag, Herr Fels. Jeden Atemzug und jede Bewegung von dir beobachte ich. Bei einem Liebhaber mag man das vielleicht nicht unbedingt haben, aber es ist doch streng genommen genau das, was Menschen, die miteinander musizieren, tun und tun sollten, oder?
Ich weiß nicht, ob jeder Atemzug und jede Bewegung beobachtet werden muss. Ich glaube, es ist gut, wenn wir vorne am Pult nicht jede Bewegung überwachen und auch nicht jeden Atemzug. Aber wenn wir vielleicht mitfühlen, wenn wir mitspielen, mit musizieren, was ganz wichtig ist, mitatmen. Ja. Und aber auch diese Freiheit geben. Also das ist etwas, was zum Beispiel beim Dirigieren wirklich Zeit braucht. Und ich bin sowieso jemand, der braucht Zeit und ich geschehe das ganz offen ein. Also wir haben hier mit die Sendung mit der Alpensymphonie begonnen. Ich habe die Alpensymphonie 10-mal dirigiert, ehe ich mich getraut habe, sie auswendig zu dirigieren. Ja, und dann ging es aber auch in dem Niveau, wie ich es will. Und ich habe für einen Mahlerzyklus 15 Jahre gebraucht und es war wirklich sehr viel Arbeit. Und ich lerne immer noch daran, wo ich eigentlich als Dirigent zu viel vom Orchester erzwinge, als es zu lassen. Und das sind alles Dinge, das ist eine Lebensaufgabe, da als Dirigent auch das Schöne an dem Beruf. Insofern nicht überwachen, sondern eigentlich eher miterleben, wäre das Stichwort.
Was hat Sie denn, die Frage muss ich allmählich ja doch mal stellen, was hat Sie speziell an diesem Posten in Kiel gereizt? Normalerweise verbessert man sich ja bei einem Stellenwechsel und zumindest rein quantitativ haben Sie es jetzt mit einem kleineren Orchester zu tun, qualitativ natürlich nicht. Und Sie haben es mit einer nicht ganz einfachen Interimsspielstätte zu tun, ehe das Kieler Schloss im nächsten Jahr wieder eröffnet werden kann. Also warum Kiel?
Ja, das kann ich Ihnen ganz klar beantworten. Also diese doch traditionsbesetzte Situation eines Generalmusikdirektors hat mich sehr gereizt, weil ein GMD hat doch einen großen Einfluss, wenn er sich einbringt und wenn er mitbestimmt. Und dann gibt es insbesondere in der Arbeit mit dem Orchester eine Tiefe, die erreichen Sie, meiner Meinung nach, ich kann nur für mich sprechen, aber die erreichen Sie nur sehr schwer, wenn Sie sehr viel gastieren. Und deshalb stand für mich eben an, ich möchte eigentlich gerne noch ein Orchester in Deutschland in meiner aktiven Zeit gerne noch leiten. Deswegen habe ich mich bemüht und das hat hier funktioniert und ich kann dem Kieler Orchester nach einer ganzen Reihe von Proben, die ich jetzt für den Rosenkavalier geleitet habe, nur mein allergrößtes Kompliment machen. Also das Kieler Orchester hat eine hervorragende Qualität. Allgemein hat sich der Standard ja sehr verändert. Auch in diesen sogenannten A-, B- und C-Kategorien sollten wir gar nicht mehr so strukturbehaftet denken. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich finde es sehr schön. Und dieser Aspekt dieses Lebensmodells, was ich gerade für mich geschildert habe, was wirklich meiner persönlichen Inspiration und Beschäftigung mit diesem Beruf entspricht, und entspringt, das sehe ich hier gedeckt. Insofern bin ich sehr zufrieden und da gucke ich nicht, ob es jetzt eine viel größere Stadt ist oder eine viel kleinere. Also das spielt in dem Zusammenhang dann eine sehr untergeordnete Rolle.
Dazu kommt vielleicht noch etwas. Sie haben sich ja eingangs schon als Freund von zeitgenössischer Musik geoutet. Ich glaube, dafür finden Sie hier in Kiel sowohl beim Orchester als auch beim Publikum sehr offene Ohren.
Ja, und ich finde es bewundernswert. Ich finde es toll und ich glaube, dass die Orchesterlandschaft sich doch natürlich auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren sicher großen Veränderungen ausgesetzt sieht. Und wir dürfen als Künstler nicht nur Angst davor haben. Wir müssen mitbestimmen, mitgestalten und dürfen auch nicht Berührungsängste haben. Es wird sicher einen Wandel des Repertoires geben. Es wird sicher auch Wandel von Formaten geben. Es wird sicher auch andere Hörgewohnheiten geben, andere Hörpraktiken, vielleicht auch andere Anfangszeiten, kürzere, längere Abende und so. Wichtig ist mir zu sagen, wir sollten an der Veränderung als Künstler mitwirken, nicht zu viel Berührungsängste haben und natürlich diese offene Repertoire-Wachheit, die hier in Kiel da ist, die ich hier spüre, die finde ich sehr gut. Also dieses Standardgerüst von den 80, 90 bis 100 klassischen Kompositionen, die dann so wie im Hamsterlaufrad im Grunde genommen immer wieder kommen, das, glaube ich, ist ein Punkt, wo wir auch das aufbrechen können und sagen, da kann auch anderes gespielt werden.
Und das führen Sie ja gleich in der ersten Saison exemplarisch vor, indem Sie zum Beispiel Renaissance-Musik in den Konzertsaal bringen, wo man es nun wirklich überhaupt nicht erwarten würde.
Ja, das ist so eine besondere Liebe von mir. Nun hat ja Bruckner auch noch das große Jubiläum und ich habe immer zwischen dieser Motette, die Sie angesprochen haben, von Tamistellis, Bemen Alium, die ja als 40-stimmige polyphone Motette sehr berühmt geworden ist, und den großen Symphonien von Bruckner, also da habe ich eigentlich immer eine große musikalische Übereinstimmung gefunden. Also ein enormes emotionales, polyphones Erlebnis, geschaffen durch meisterhafte Architektur. Das betrifft beide Komponisten, Tellis und Bruckner. Und da ist mir doch immer wieder die Idee gekommen, auch ja, das müssen wir auch mal zusammenspielen. Und ich glaube, dass das fürs Publikum, hoffe ich, eine höchst reizvolle Kombination ist. Also 40-stimmiger polyphoner Gesang und danach die fünfte Bruckner.
Spem in Alium mit den Tallis Scholars. Die vollständige Motette von Thomas Tallis dauert gut 8 Minuten und die gibt es dann im nächsten Sommer bei einem der Konzerte der Kieler Philharmoniker zu hören, zusammen mit der 5. Sinfonie von Anton Bruckner. Das ist eines der 5 Konzerte, die der neue Generalmusikdirektor in der gerade begonnenen Saison dirigieren wird. Am kommenden Sonntag haben Sie gleich 2-mal Gelegenheit, Gabriel Fels noch ein bisschen besser kennenzulernen. Um 15 Uhr lädt das Theater Kiel zu Kaffee, Klatsch und Klönschnack mit ihm ein. Der Eintritt ist frei. Und abends um 6 gibt es eine Operngala, bei der Gabriel Fels nicht nur, aber auch als Dirigent und als Moderator beteiligt sein wird. Moderatorin dieser Sendung war Christiane Irrgang. Wir verabschieden uns jetzt, aber Sie sollen das Schlusswort haben, Herr Fels, und noch etwas über Ihren letzten Wunschtitel sagen, über Miles Davis.
Ja, Miles Davis ist natürlich wie Bach und Mozart so ein Ausnahmemusiker. Ich habe eigentlich in meinem Leben niemanden getroffen, der nicht Miles Davis zutiefst bewundert und der diese Art, Klänge zu produzieren und natürlich auch diese spontane Reflexion von ihm und seinen Kollegen, wie mit Musik man spielt, verfahren kann und was da an improvisativen Momenten rauskommt, was ja teilweise von unserer klassischen Ausbildung, die wir so am Notentext hängen und ja auch noch Ausgaben prüfen und Staccato-Punkte kontrollieren und so weiter, doch sehr weit entfernt ist. Und das Ergebnis, also insbesondere natürlich bei Blue in Green jetzt, was ich ausgesucht habe, ist also formidabel und ganz extravagant. Und natürlich diese Art, diese spezielle Art von Jazz, also alles das, was mit Miles Davis in Verbindung gesetzt wird, ist von solch einer großen Erhabenheit und Entspannung so. Es ist so ein bisschen das, worüber wir gesprochen haben, dieses Loslassen können. Und das ist etwas, was, glaube ich, in unserer hysterischen Zeit doch eine sehr große Qualität ist.